Damit können wir arbeiten.
Damit können wir arbeiten. Hallo Ole, was
Hallo
machst
Simon.
Du in meinem Wohnzimmer?
Bitte?
Was machst du in meinem Wohnzimmer?
Ich sitze in deinem Wohnzimmer auf der Couch und bin sehr froh, dass wir hier zusammen den Podcast aufnehmen. Diesmal mit zwei Mikrofonen.
Es ist so unfassbar. Wir sind einfach im selben Raum, in derselben Stadt und haben zwei Mikrofone.
Also als wir das letzte Mal ja mit einem Mikrofon hier hinsetzen mussten, das war auch ein bisschen kuschelig. Wir konnten uns direkt gegenüber setzen und mussten uns immer das Mikrofon wegklauen.
Ja.
Und jetzt ein bisschen entspannter.
Sitzen wir so jeder in seiner Ecke vom Raum und...
Gemütlicher, aber distanzierter.
Ja, schön.
Naja.
Aber fühlst du dich arg von mir distanziert oder steht das irgendwie gerade zwischen uns?
Ja, ich spüre da schon so eine gewisse Polarisierung.
Oh, Polarisierung, sagst du? Ist das ein Spoiler auf das, was wir heute besprechen?
Ich vermute. Ich befürchte.
Okay, ja. Liebe Leute, vielleicht haben es einige von euch gesehen. Ich war mit einem sehr besonderen Menschen in einer ZDF-Sendung mit dem einzig wahren Jan Fleischhauer und wir haben über die Wehrpflicht debattiert und das ist so, würde ich sagen, der zweite Block von unserem Podcast heute, wo wir ein bisschen darüber reden. Wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Ich habe nämlich diese Sendung einfach mir mal nicht angeschaut. Ole, du hast es dir angeschaut. Mhm. Und die finale Sendung ist 28 Minuten lang und diskutiert haben wir, würde ich sagen, mit so Interviews vor und danach weit über 2 Stunden.
Also du musst vielleicht nochmal das Sendekonzept sagen oder vielleicht auch, wie es zu dieser Sendung kam. Das ist nicht ganz unwichtig zu wissen, auch von der Personalie Fleischhauer. Bist du das oder ich? Keine Ahnung.
Du kannst gerne mal eine kurze Introduction über den Jan machen.
Ja, also Jan Fleischhauer ist halt ein sehr kontroverser, konservativer Journalist, der immer wieder sehr meinungsstark seine Kolumne im Fokus ausbreitet der Weltöffentlichkeit.
Der schwarze Kanal heißt die.
Ja, also er spielt sich da auch sehr auf und es ist immer wieder unerträglich, ihm zuzuhören, also vor allem aus der linken Perspektive, aber gut, auch das Unzumutbare ist von der Pressefreiheit gedeckt. Und es gab jetzt dann Verhandlungen im letzten Jahr erst mit News, also diesem rechtspopulistischen Kanal von dem durchgeknallten Koblenzer Milliardär Frank Gotthardt, der da hier seinen Springer-Bluthund Reichelt einsetzt, um Stimmung zu machen gegen die Minderheiten in diesem Land. Und die hatten erst mit Reichelt gesprochen. Und das
mit
war
Fleischhauer.
Mit Fleischhauer. Und das war selbst Fleischhauer zur Irre, für News zu arbeiten. Und daraufhin hat er sich wohl in Gespräche begeben mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja der Meinung ist, der deutsche mediale Diskurs, also...
Der ist zu links.
Der ist zu links. Also deutlich zu wenig konservative Stimmen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, also ich meine, es gibt ja auch so klassische konservative Themen, zum Beispiel Steuersenkung, Migration und... Ja, was noch? Ach so, ja natürlich Leistung und Arbeitsverweigerer.
Wichtig.
Und das sind halt Themen, die ich im Diskurs so gar nicht wahrnehme. Also es ist wirklich, da merkt man richtig, da ist eine riesige Lücke im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Über diese Themen habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Und ich finde, Meinungsvielfalt ist wichtig und deswegen sollten wir nicht die ganze Zeit nur Talkshows machen über Vermögensungleichheit.
Und Marxismus.
Und so, das kann nämlich keiner mehr hören.
Genau, wie wir jetzt zum Sozialismus kommen. Und selbst ich bin tired of it.
Ja, und deswegen,
ich hätte gerne mal wieder eine zünftige Talkshow, wo man einfach ein bisschen über Migration redet.
Ja, genau. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesagt hat, wir holen uns jetzt richtig meinungsstarke, handwerklich miserable Journalistinnen an Bord, wie Julia Ruß beispielsweise. Die hat ja diese 3 Sendungen gemacht, die also wirklich bodenlos waren.
Ja.
Und ich hätte sie nicht abgesetzt. Ich hätte einfach gesagt, weiterlaufen lassen, weil das ist so schlecht. Das ist so bescheuert blöd gewesen. Also wirklich einfach schlechter Journalismus.
Ja.
Und dann einfach mal ein bisschen laufen lassen, da kann auch niemand sagen, das ist jetzt ideologisch begründet, sondern das müsste dann irgendwann jedem klar werden, das ist einfach nicht, wie es sein sollte.
Da regelt einfach der Markt.
Da regelt der Markt. So.
Ja.
Das hätte ich mir gewünscht, dass die Quoten mit veröffentlicht werden und man einfach sieht, wie es jedes Mal einfach droppt. Hätte ich mir gewünscht.
Ja.
Bei Jan Fleischhauer ist es mit anders gelaufen. Da haben die den Vertrag geschlossen, eben, dass er diese Sendung bekommt. Keine Talkshow heißt die, glaube ich.
Genau. Keine Talkshow, eingesperrt mit Jan Fleischhauer.
Ja, und wir wissen ja, dass die politische Kommunikation ein bisschen in der Krise ist, so medial gesehen. Also Talkshows sind wirklich der Bodensatz der Gesellschaft, will man fast schon sagen. Also da findet...
Da sitzt auf jeden Fall
vielleicht nicht eine Arbeitsverweigerung statt, aber auf jeden Fall eine Diskursverweigerung. Also mein absolutes Hassformat ist ja Hart aber fair, wo einfach viel zu viele Leute in viel zu kurzer Zeit mit 7 Einspielern irgendwie sich gegenseitig anschreien müssen und wehe, sie reden länger als, ich würde sagen, 15 Sekunden, dann muss sofort von Moderator Klamroth eingeschritten werden und gesagt werden, so geht's auf jeden Fall nicht, was sagt denn Philipp Amthor dazu?
Also da, wie, Sie möchten hier einen zusammenhängenden Gedanken formulieren? So aber nicht. Nein.
Es gibt ja diesen Spruch, dass Twitter aus guten Menschen böse Menschen macht. Mhm. Und es liegt eben an dieser kurzen Form, die immer nur schärfer, immer nur härter, immer nur krasser sein soll. Leute werden sehr ungemütlich, wenn sie zu dieser Kürze gezwungen sind. Und für mich ist Hart aber fair eigentlich das Twitter der Polit-Talkshows.
Ja.
Und deswegen kann ich auch verstehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt, wir müssen gegen diese Form von Verkürzung, von Beschleunigung endlich mal eine Talkshow gegenübersetzen, wo nicht die Moderation die ganze Zeit reingrätscht, die Argumente abdreht, die jede Form von Diskurs für unmöglich, sondern wirklich mal ein offenes und freies Gespräch aufnehmen und zeigen, wo es um einen Austausch geht. Das heißt nicht um Verständigung, das heißt nicht um Kompromiss. Also das sollen ja auch politisch gegensätzliche Seiten sein, die sich auch als politisch gegensätzliche Seiten inszenieren und auch angreifen dürfen.
Ja.
Also es muss hier nicht um Kompromiss gehen, um Gottes Willen.
Ja.
Aber das finde ich einfach sehr ehrenwert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich dem annimmt. Und deswegen, ja, war ich sehr gespannt darauf, wie dieses Talk-Format angenommen werden würde. Zumal es ja auch zu den Sternstunden der deutschen Talkshow-Geschichte gehört. Das unmoderierte Zweigespräch. Ich erinnere an Alice Schwarzer und Esther Villar, die 1972 aufeinandertrafen. Und das ist wirklich, das ist eine Sternstunde der deutschen Fernsehgeschichte. Das muss man sich angesehen haben. Dieses Interview, da kommt dann schon Alice Schwarzer, da war die Anfang 30. Bisschen schnippisch und zu spät irgendwie rein, schnappt sich eine Weißweinschorle, zack, auf den Sessel und dann geht es los. Und ja, die erste Frage an Esther Villar, die eine sehr konservative Schriftstellerin ist, die ein Buch geschrieben hat, was basically sagt, ja, Frauen, die den Haushalt machen, beuten ihren Mann aus und sind eigentlich in einer privilegierten Position, sollen eigentlich gegen den Feminismus sein, wie er sich gerade in dieser Zeit entfaltet, weil das gegen die Interessen der Frauen wären.
Mhm.
Und, aber warte mal, habe ich das schon mal in einem Podcast erzählt?
Nee, ich glaube nicht hier.
Ich glaube nicht hier, gell?
Es war dein anderer Podcast, mit dem du mich betrügst. Aber gut, erzähl weiter.
Gut, nee, aber ich habe es dir schon mal erzählt, deswegen kommt es mir gerade so ein bisschen Déjà-vu-mäßig vor. Aber ich will trotzdem erzählen, das ist eine gute Story. Auf jeden Fall sagt dann Alice Schwarzer so zu Esther Villar, ja, es gibt ja zwei Arten von Leuten, die ihr Buch gelesen haben und die einen sagen, also, das ist eigentlich eine Agentin für unsere Sache, weil das Buch so haarsträubend der Realität widerspricht und bescheuert ist, das kann niemand ernst nehmen. Da müssen die Leute sagen, nach Lesen dieses Buches, also die Feministen haben alle recht so und laufen uns in Scharen zu. Oder aber es gibt andere Leute, die wirklich sie einfach nicht für klug genug halten. Ich neige eher zur zweiten Option, aber wie sehen Sie das? Das war die erste Frage. Also,
geil.
Das ist natürlich kratzbürstig bis zum Get-No und auch wirklich unbequem und hart mit anzuschauen, aber es ist auch gleichzeitig eine große Freude.
Mhm.
Und auf eine ähnliche prestigeträchtige Show habe ich mich jetzt eingestellt.
Ja, es wäre eigentlich die Neuauflage davon gewesen.
Genau.
Simon David Ressler versus Jan Fleischhauer. Ich meine eigentlich...
Da waren auch zwei Leute schon davor da, gell? Also du warst
ja
nicht die
genau.
erste Folge.
Genau, also davor war es Jan Fleischhauer versus Lady Bitchray.
Mhm.
Quasi eine weitere Linguistin neben meiner Wenigkeit. Eigentlich, also eigentlich dachte ich mir, wir machen die Fleischhauer-Sache als so zweiten Podcast-Blog, aber wir sind jetzt schon drin, lass einfach weitermachen. Es war so, dass sie mich im Sommer angefragt hatten für die Sendung und da war es klar, es geht eben um die Wehrpflicht. Und dann haben wir das da irgendwann aufgenommen und das war nicht so klar, wann es auch erscheint. Und das war auch schon von Anfang an klar und ich wusste, dass es nicht in voller Länge erscheint. Also wir sind da zwar ohne Moderation, das Konzept ist, dass wir wirklich eingesperrt sind. Also wir werden, es war quasi ein Set, wo einfach ein Raum aufgebaut wird innerhalb von diesem Set, wo wir auch nicht raus konnten oder so. Und das war halt so ein Raum, der war so, keine Ahnung, so groß wie so ein durchschnittliches Wohnzimmer vielleicht. Und wo so verschiedene Stationen aufgebaut waren. Also da war so ein Bundeswehrbett, irgendwie so ein Kasernenschrank, irgendwie eine Feldküche und irgendwie eine Deutschlandflagge, ein Soldatenhelm und so weiter und so fort. Und dann wurden wir quasi von verschiedenen Enden von diesem Raum quasi reingelassen und dann zugemacht und dann halt 90 Minuten da drin. Und dann wurden so in unregelmäßigen Abständen wurden so Sachen über so einen Kran in diesen Raum reingedroppt. Und das waren dann immer Objekte, die nochmal irgendwie die Konversation anregen sollen oder so. Also ob wir das gebraucht hätten. Auf jeden Fall, ich habe mich halt auch wirklich, würde ich sagen, ziemlich gut darauf vorbereitet. Ich habe sehr viel von Jan Fleischhauer rezipiert und habe mir Zitate rausgeschrieben und so weiter und so fort. Und mir war aber auch schon klar, das wird sehr stark runtergeschnitten. Also wir diskutieren 90 Minuten, dann waren nochmal Vor- und Nachgespräche, die jeweils, also einzeln quasi, wo wir dann einzeln von der Redakteurin interviewt wurden. Das waren dann pro Person nochmal mindestens eine Dreiviertelstunde insgesamt. Also an reiner Footage war das wahrscheinlich über 3 Stunden. Und dann auf 28 Minuten runtergekürzt. Ich hatte schon ein bisschen die Sorge, dass da eventuell ein paar Argumente vom Tisch runterfallen. Und ich habe mir die Sendung bis heute halt nicht angeschaut. Deswegen kann ich jetzt quasi von der teilnehmenden Perspektive erzählen. Und du, lieber Ole, du hast dir die Sendung angetan und du hast sie geschaut und du weißt das jetzt quasi, wie es von der fertigen Perspektive aussieht. Und jetzt können wir uns einfach mal austauschen. Was war denn so dein Eindruck? Würdest du sagen, es wurde ein bisschen zu viel gekürzt? Würdest du sagen, die Länge wurde dem Thema irgendwie gerecht?
Also das nächste Mal, wenn ich unvorbereitet so eine Talkshow gucke, ich muss mir so ein Blutdruckmessgerät anschnallen und die ganze Zeit alle so jede Minute einmal mitmessen, was das gerade mit mir macht. Irgend so ein Fitness-Tracker mal über irgendwelchen Leuten borgen und alles ganz genau mitschneiden und das einfach auch veröffentlichen, weil mein Puls war wirklich oben. Ich war so wütend, weil ich sag mal, meine Hasssendung, Hart aber fair, ist ja einer, kann ja bei Louis Sankon sagen, was für eine scheiß Moderation, ich springe ja gleich ins Gesicht. Was ist das für ein Sendekonzept, was soll das alles? Aber das muss er auch irgendwie als Moderator gewissermaßen aushalten, dass ich ihn auch ein bisschen doof finde, sein Moderationsstil und so weiter. Aber ich freue mich ja fast schon, dass er noch existiert, weil ist ja nicht alles schlecht. Manchmal ist es auch einfach gut und man denkt so, ah ja, super, nochmal rückgefragt, schön nochmal hier umgeleitet und so weiter. Das kann der Gesprächsführung ja auch durchaus gut tun. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht ist auch mehr das Format, was das Problem ist, was ich vermute. Und ja, weiß ich nicht, bei Klambo, dann, da kann ich das so ein bisschen ausbalancieren, irgendwie meine Wut und vielleicht auch dieses, der kleine Funken an Hoffnung, dass es doch noch anders ginge. Aber wenn ich diese Sendung sehe, dann ist ja die Moderation komplett verschwunden und wurde unsichtbar gemacht durch den Schnitt.
Ja,
ganz, und diese Form von infrastruktureller Diskursverunmöglichung, in dem einfach die wichtigsten Argumente und die kontroversesten Themen komplett rausgelassen wurden, das ist wirklich bodenlos. Also da setzt sich dann eine öffentlich-rechtliche Anstalt hin, die sagt, wir haben einen Bildungsauftrag. Wir wollen, dass Leute an Argumente gebracht werden, dass Leute sich mit Theorien auseinandersetzen können. Irgendetwas, was eben der politischen Bildung dient. Und dann wird im Namen der, ich weiß es nicht, Bekömmlichkeit einer jungen Generation oder so etwas, das runtergekürzt auf Instagram-Kachel-Format, also oder Instagram-Kachel-Länge. Du merkst richtig, wie die geschnitten haben, dass ihr mitten in einer Diskussion seid und dann kommt einfach Schnitt und so eine Kiste fällt von der Decke. Und ich denke mir so, nee, so war das einfach nicht. Man kam nicht einfach von der Decke. Und du siehst, es ist so billig. Und es traut den Leuten nichts zu. Nichts. Also, da wird dann versucht, das Ganze monothematisch runterzubrechen, als ob politische Themen nicht unter Umständen auch mal miteinander verbunden wären. Nee, es gibt nur ein einziges Thema, das muss dann möglichst einfach durchgekaut werden. Statement gegen Statement, ein halbes Argument hier, ein halbes Argument da. Dann schimmert irgendwo die Skizze einer vielleicht dahinterliegenden Theorie durch, aber das darf nicht ein einziges Mal systematisch aufgearbeitet werden. Der Schnitt kommt mit einer erbarmungslosen Kälte und macht jede Form von Gespräch zunichte. Also, das ist keine Diskussion.
Ja.
Das ist keine Debatte, das ist kein Gespräch, das ist keine Kontroverse, das ist kein Austausch, das ist gar nichts. Das ist einfach nur praktisch ein Instagram-Feed, wo man einfach mal so von oben nach unten 3 Kacheln durchwischt und das war's eigentlich. Und genauso ist ja auch die Rezeption.
Ja.
Genauso ist die. Das ist ins Internet gestellt worden, dann kommt so ein Clip, die Leute regen sich furchtbar auf und wenn du aber die Sendung anschaust und versuchst, mehr Kontext hinter diesem Clip zu erfahren, es gibt keinen.
Dann ist der nicht da.
Es gibt keinen. Und dann denke ich mir, dann können wir es auch einfach lassen. Dann macht ihr 3 Stunden Material und am Ende sagt das ZDF, vielen herzlichen Dank, wir laden jetzt einfach 5 Clips hoch auf TikTok, Insta und von mir aus noch, weiß ich nicht was, Snapchat. Und dann war's das. Mehr gibt's nicht zu sehen.
Ja.
Das ist wirklich, wenn das die Vorstellung von öffentlicher Bildung ist und ein Begegnen von, oh ja, wir müssen jetzt irgendwie verschiedene Meinungen zusammenbringen und wie können wir Leute politisch bilden, das ist Das ist reine Steuerverschwendung. Das ist reine Steuerverschwendung.
Da kommt der Steuerzahler in uns raus.
Wirklich, da kommt der Steuerzahler raus. Ich möchte keinen einzigen Cent. Da möchte ich lieber Fernsehgarten gucken bis an mein Lebensende. Da wird wenigstens nicht geschnitten. Da weiß ich wenigstens, was ich bekomme. Oder aber wirklich geht gar nicht.
Wie heißt das mit dieser Kreuzfahrt, diese Sendung? Auf dem Schiff, wo die dann alle sind? Dieses öffentlich-rechtliche... auch
bitte,
so,
her damit. Ich will es sehen. Ich will es den ganzen Tag angucken. So, das ist informativer als das mit Fleischhauer.
Ich muss es kurz googeln.
Das Traumschiff?
Das Traumschiff. Ja, das Traumschiff.
Ja.
Ja, genau. Das ist auch öffentlich-rechtlich, oder?
Ich vermute.
Ja. Ja. Das ist vielleicht als nächstes Format, wo man über die Wehrpflicht diskutiert.
Ja, wirklich. Du kriegst da wahrscheinlich mehr Sendezeit als mit fucking Jan Fleischhauer. Es ist wirklich eine Frechheit. Da könnte ich mich dumm und dämlich drüber ärgern.
Ja.
Vor allem, wir leben in Zeiten, in denen eine Minute Sendezeit nicht mehr im Fernsehen verhackstückt werden muss. 28 Minuten, bitte, haut's ins lineare Fernsehen, lass die Leute vom TV verblöden.
Ja.
Aber bitte, die Leute im Internet haben doch die Möglichkeit und auch den Anspruch, diese Sendung ungekürzt zu erfahren. Deswegen, Simon, ich möchte dir es wirklich empfehlen, jetzt, wo diese Sendung draußen ist und wirklich 2000 Kommentare mit, also wirklich hirnzersetzender Doofheit dir versuchen, eine Theorie anzudichten, eine Argumente zu führen, was du vielleicht geführt hast, aber nicht ausführen konntest, du musst dich öffentlich von dieser Sendung distanzieren. Du musst dich wirklich davon distanzieren und einfach sagen, dass ich habe gewusst, dass es gekürzt wird, dass es auf diese Weise gekürzt wird.
Mhm.
Das ist genau das Gegenteil von dem Bildungsauftrag, den ihr als Öffentlich-Rechtliche habt. Also ich meine, ich kann es dir natürlich nicht, verpflichten. Ja, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin gegen Wehrpflicht, aber ich verpflichte dich von zur Distanzierung dieser Sendung. Aber so geht es nicht. Ja. Das war wie, als ich bei der Zeit war und 2,5 Stunden mit 3 anderen Leuten, einer Journalistin, einem Schauspieler und einem Comedian über eine Bundestagswahlkampfsendung diskutiert habe und am Ende sind von den 2 Stunden und 15 Minuten, die unerträglich lange waren, weil wir im März Weidel und Habeck zuhören mussten, einfach 20 Minuten geblieben, wo wir ausschließlich nur über den schlecht sitzenden Anzug von Friedrich Merz gesprochen haben. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das öffentlich widerrufen. Ich habe gesagt, das ist eine Sendung, für die ich nicht stehen kann.
Ja.
Hier wird in keinster Weise meine politische Meinung repräsentiert. Es ist eine Sendung, die sich politisch gibt, weil sie die junge Generation erreichen möchte.
Mhm.
In völliger Absehung der Tatsache, dass diese sogenannte junge Generation so politisch ist wie wahrscheinlich keine andere.
Mhm.
Und sich definitiv 2,5 Stunden auf doppelter Geschwindigkeit beim Staubsaugen anhören kann und nicht alles in 10-Minuten-Häppchen braucht.
Ja. Also ich frage mich halt auch.
Also ich habe übrigens das Interview mit Fleischhauer
und
dir, oder dieses, weiß ich nicht, dieses...
Das Machwerk.
Das Machwerk, ja. Ich habe es also 5 Minuten vor Ende gerage-quittet, weil es ging nicht mehr.
Okay. Okay.
Und ich habe schon auf 2,4 geschaltet, weil ich so wütend war.
Also ich weiß, okay, ich habe jetzt wirklich gute Gründe, warum ich es mir auch nie anschauen werde. Aber
es gibt nichts zu holen.
Ich hab auch von anderen Freunden von mir noch erfahren, die es angeschaut haben und die eigentlich alle das Gleiche gesagt haben wie du, dass es halt wirklich bis zur Unkenntlichkeit gekürzt ist. Und ja, ne, ich wusste es auch schon vorher, dass es gekürzt wird und nicht in voller Länge hochgeladen wird. Aber mir war, glaube ich, wirklich nicht klar, auch in welche Richtung das geht, weil das ZDF hat auf ihrem Kanal ZDF Info ein Reel daraus gemacht, was sie auf ihrem also großen Kanal gepostet haben. Das hat Stand jetzt knapp 1 Million Aufrufe und mehrere tausend Kommentare. Ich muss sagen, das Thumbnail von dem Reel ist wirklich Bombe. Also sie haben einen sehr guten Shot von mir genommen. Und
also du siehst aus wie von Gott geküsst.
Dankeschön. Und da geht es halt aber auch alles in diese Richtung von wegen, greift Russland uns jetzt an? Greift Russland Deutschland an? Was machen wir denn, wenn Russland Deutschland angreift? Und so weiter und so fort. Und ein Clip davon, der, glaube ich, die meisten Hate-Kommentare generiert hat, so wie ich das überblicken kann, ist, wo ich halt sage, dass ich nicht dasselbe bin wie der Staat Deutschland. Und dass, wenn der Staat Deutschland eben angegriffen wird, dann ist es eben nicht das Gleiche, wie wenn ich als Person angegriffen werde. Und dass man deswegen auch nicht von diesem großen Wir immer reden kann, von wegen wir werden angegriffen.
Das kann nur Frank-Walter Steinmeier.
So, sondern nur Frank-Walter Steinmeier. So. Naja, okay. Und das ist aber quasi die Antwort darauf gewesen, auf diesen maximal unrealistischen Fall, dass wirklich Deutschland kurz davor steht, von Russland eine Invasion abzubekommen. Und ich war ja neulich auch in einer anderen wunderschönen öffentlich-rechtlichen Sendung, nämlich auf der ARD-Twitch-Sendung Politik und Wir mit Roderich Kiesewetter. dem großen CDU-Verteidigungspolitiker, und mit Wolf Greges, einem Bundeswehr-Afghanistan-Veteran. Und ich habe die beiden dann halt auf diese Frage mal festgenagelt. Ist das Szenario, dass Deutschland von Russland angegriffen wird? Und beide haben klipp und klar gesagt, nein. Und beide hätten, würde ich sagen, deutlich, also ja, sehr große Gründe zu sagen, ja, das ist total die Gefahr und so weiter. Und selbst die sagen es nicht. Und was wird in diesem ZDF-Clip über diese Sendung rausgepickt? Genau das, wo wir quasi, also wo Fleischhauer und ich diskutieren, wird jetzt Deutschland von Russland angegriffen? Was machen wir denn? Bin ich eigentlich das gleiche wie der Staat? Und so weiter und so fort. Dass sich alle nochmal darüber das Maul zerreißen können, wie sehr ich die Gefahr leugne, die von Russland ausgeht und so. Und ich denke mir so, wenn das der einzige Diskurs ist, den wir über die Wehrpflicht führen, dann können wir das Ganze einfach auch lassen, weil das ist kein relevanter Diskurs. Und das ist auch so offensichtlich, dass die Militarisierung, die von Deutschland ausgeht, und diese, also die materielle Aufrüstung, die ideologische Aufrüstung, jetzt das neue Wehrpflichtgesetz, dass es da eben nicht darum geht, kurzfristig irgendeine drohende Invasion von Russland abzuwenden. Und selbst die größten Militaristen dieser Republik, mit denen ich, wie schon gesagt, in dieser ARD-Sendung saß,
und die eben ja auch Teil der Regierung sind und sagen,
genau,
also den Kurs bestimmen, in den es gehen soll.
Ja, selbst die sagen es nicht, sondern Deutschland und Europa im weiteren Sinne hat quasi nicht mehr diesen militärischen Schutzschirm der USA, den sie die letzten paar Jahrzehnte haben. Europa und Deutschland im Besonderen merkt, dass sie ihre eigenen imperialistischen Ambitionen auf der Welt nicht mehr quasi von den USA durchgesetzt bekommen, sondern allein ihre militärischen Ansprüche irgendwo geltend machen müssen. Und dafür brauchen sie halt einfach krass viele Gewaltmittel. So. Und diesen geopolitischen Shift, diese geopolitische Zeitenwende, die ja de facto in unserer kapitalistischen Welt tatsächlich vor sich geht, darauf ist diese ganze Aufrüstung die Reaktion. Das ist quasi das, was passiert.
Und wenn man das nicht sagen kann, muss man es legitimieren mit dem bösen Russen.
Genau, und mit dem Russen und so weiter, und irgendwelche Drohnen fliegen über deutschem Luftraum, wo dann im Nachhinein erstmal festgestellt werden muss, okay, wie viele davon waren actually russisch? Ah, nicht so viele. Ah, okay, spannend. So, sondern es muss halt alles in diesen wahnsinnig alarmistischen Diskurs verpackt werden. Und das ist natürlich dann auch der Fokus, den das ZDF auf diesen, weil knapp 3 Stunden insgesamt Footage legt. Und das ist wirklich, es ist von vorne bis hinten so unfassbar. Und weil man halt auch dann keine Moderation hat, die das irgendwie leiten könnte, sondern Jan Fleischhauer, der, man, ja, also ich lasse mich dazu hinreißen, es zu sagen, der ein Talent zur Polemik hat, halt von rechter Seite.
Ja, total.
Aber der eventuell ein bisschen überfordert ist, als Moderator, Showmaster und Teilnehmer einer 90-minütigen Diskussion aufzutreten. So. Dann, wie du auch gesagt hast, ne, dass die Moderation eigentlich verschwindet quasi durch den Schnitt. Also es wird so unsichtbar moderiert dadurch, welche Clips halt ausgewählt werden und so.
Ihr habt das länger als die gesamte ausgestrahlte Sendung über den Genozid in Gaza gesprochen.
Ja.
Und da hat er Sachen gesagt, ich weiß es ja jetzt off-camera,
ja,
die man nicht laut ins Mikrofon sagen sollte.
Die man nicht verewigt im Internet haben möchte. So. Und weißt du, wir haben ungefähr eine halbe Stunde, also quasi die gesamte veröffentlichte Sendezeit, haben wir über Gaza geredet. Und das ist nicht irrelevant für das Thema, sondern es geht wirklich, das ist eigentlich der Kern von dem Thema, nämlich für was kämpfen wir denn? Es ist dann immer so, ja, aber wir verteidigen doch die Werte, wir verteidigen doch die Freiheit, wir verteidigen doch die Demokratie, und dafür müssen sich die jungen Leute ja einspannen lassen. Und wenn man dann eben sagt, vielleicht hat der Westen halt nicht so viele Werte, sondern eher so Interessen, und wenn die Werte mit den Interessen so quasi kongruent sind, dann kann man auch auf den Werten beharren. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Wladimir Putin einen Kriegsverbrecher zu nennen, der per Haftbefehl gesucht wird, dann hat man überhaupt keinen Problem, diese offensichtliche Wahrheit vom Westen her anzuerkennen, weil es eben mit den geopolitischen Interessen einhergeht. Wenn aber die eigenen Verbündeten wie Benjamin Netanyahu genau den gleichen Status haben, dann ist der internationale Gerichtshof, der diese Haftbefehle ausstellt, ein von Vernichtungsantisemiten unterwandertes Gremium, was man eigentlich in Gänze abzulehnen hat. Und wenn man dann eben über die Auswüchse von dieser wahnsinnigen Doppelmoral redet oder von dieser offenkundig einfach nur interessegeleiteten Außen- und Kriegspolitik. Und dieser offensichtlichste Auswuchs ist eben der Völkermord in Gaza. Und das findet dann in der veröffentlichten Sendung überhaupt keinen Platz. Das ist wirklich von vorne bis hinten einfach wahnsinnig verlogen. Und mir fehlen da wirklich die Worte. Ich habe einer Zuschauerin, die mir geschrieben hatte, als die Sendung rauskam, von wegen, irgendwie, ja, sie guckt gerade die Sendung und ich saß da gerade im Zug auf dem Weg zu einem Auftritt in Freiburg und ich war so, ah ja, wie viel ist denn zu Gaza und Israel noch drin? Und sie so, gar nichts. Keine
Literally
einzige
zero.
Sekunde.
Keine Silbe.
Ich war so, oh mein Gott, was?
Ja.
Es ist so krass.
So, und dann gibt's so ein paar neunmal kluge Linke, die dann auf Instagram meinen, dich dafür ankacken zu müssen, dass du ja so bescheuert bist, mit Rechten zu reden, weil dem kommt man nicht mit Argumenten bei. Und ich denke mir so, habt ihr denn nichts kapiert?
Ja.
Erstens, don't hate the players, hate the game, so.
Ja.
Und das wäre wirklich mal, wo dieser ausgelutschte Spruch wirklich angemessen gewesen wäre, denn in solchen Formaten geht es ja grundsätzlich nie darum, dass du zu Jan Fleischhauer redest.
Ja.
Du gehst ja nicht in ein Format, weil du das Gefühl hast, wow, jetzt begegne ich Jan Fleischhauer mal mit Argumenten oder am Ende ist überzeugt.
Ja.
Also wer solche, das ist wirklich so eine Verfrank-Walter-Steinmeierung von Polit-Talkshows, welchen Sinn und Zweck sie haben,
ja,
dass man da Leute überzeugt. Käse.
Ja.
Käse.
Demokratie-Kitsch.
Man geht, das ist wirklich, das ist so eine linke Kritik, die so eine Demokratie-Kitsch richtig auf den Leim gegangen ist, aber sich als, ach, so radikal und reflektiert gibt.
Ja.
Das ist natürlich Quatsch. Man redet ausschließlich nur zu seinem Publikum, wenn man in solche Sachen geht.
Ja.
Und versucht natürlich die andere Seite auch entsprechend bloßzustellen. Da geht es doch nicht um Verständigung oder um irgendwie Rechte zu überzeugen. So. Da geht es um zeigen, was für menschenverachtende Parolen die von sich geben. Und dazu muss man sie erstmal auch dazu bringen, dass sie aussprechen. Und gerade bei dem, was du halt gerade gesagt hast, da ist es passiert. Er hat Dinge gesagt, die man nicht verewigt sehen möchte, die wir jetzt hier, glaube ich, nicht wiederholen können. Ich weiß nicht, wie sowas rechtlich aussieht.
Ich weiß es auch nicht und ich habe auch keine Lust, das rauszufinden. Aber stellt euch einfach die Sachen vor, die ihr auch den ganzen Tag von Ulf Poschardt hört aus der Bild-Zeitung und von, keine Ahnung, vom israelischen Botschafter in Berlin, in Deutschland, der auch wirklich die unfassbarsten Sachen immer noch sagt, als ob man nicht 2 Jahre einen gelivestreamten Völkermord hätte mit ansehen können, der übrigens nicht aufgehört hat, sondern es werden weiterhin Menschen in Gaza getötet durchs israelische Militär. Also es steht dann in so, vor ein paar Tagen habe ich in der Süddeutschen Zeitung, war dann so irgendwie eine fragile Waffenruhe. Ich denke mir so, was ist das denn für eine unfassbare Formulierung? Was ist denn eine fragile Waffenruhe? Und dann guckt man so, ah, okay, es sterben weiterhin einfach eine 2- bis 3-stellige Anzahl von Menschen in Gaza durch israelische Luftangriffe. Das ist das, was eine fragile Waffenruhe bedeutet. So, und dieses Ausmaß von wirklich einfach offener Leugnung von den unfassbarsten Abscheulichkeiten, das kann man sich einfach vorstellen, was da 30 Minuten lang passiert ist.
Genau. Und vor allem eben von einer Person, die sich einer konservativen Mitte ja immer noch zugehörig fühlt, ist jetzt nicht, dass es irgendwie rechter Rand AfD wäre oder so etwas, sondern das ist das Gesicht der bürgerlichen Mitte.
Ja.
Und es auf jene Weise zu entlarven und zu zeigen, das müsste doch die Aufgabe der Medien sein, ohne zu sagen, oh, wir nehmen uns die bürgerliche Mitte vor, sondern einfach, ihr habt es aufgenommen. Es ist auf euren Kamerafestplatten.
Ja.
Setzt es raus. Oder habt ihr Angst? Vor was habt ihr Angst?
Ja.
Was kann passieren, wenn das jetzt einfach ungeschnitten noch veröffentlicht wird? Ich kann mich schon nochmal wiederholen, Simon, du musst dich von dieser Sendung distanzieren und also ein bisschen wie die Epstein-Files, weißt du, du musst jetzt einfach sagen, die Fleischhauer-Files müssen an die Öffentlichkeit.
release the Dressler-Cut. Weißt du noch bei, das war, ich glaube, Batman vs. Superman oder so? Mit diesem einen Film von Zack Snyder.
Ich guck mir sowas nicht an.
Also es war so ein Film von DC, also von dem DC Cinematic Universe, mit irgendwie Superman und Batman und so weiter. Und Zack Snyder, das ist der Regisseur von auch 300, also von diesem Sparta-Film.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Und
auch furchtbar. Extrem misogyn, oh Gott.
Und einfach, also richtige Faschopropaganda. Naja, und der hat ein paar von den DC-Filmen gemacht. Und da gab es irgendwie da eine Kontroverse von wegen, er mitten im Dreh von irgendeinem Film ist Zack Snyder entweder gefeuert worden oder ist gegangen und dann hat ein anderer Typ übernommen und dann war der aber so schlecht, quasi die Endversion, und dann haben die Fans die ganze Zeit gesagt, sie wollen den Snyder-Cut released haben, und irgendwann war es dann soweit und große Fanfaren, der Snyder-Cut wurde released und es war halt ein genauso beschissener Superheldenfilm wie alle anderen auch, und ich finde, das sollte man jetzt auch trenden
aber
machen.
Eine Stunde länger.
Hashtag, ja genau, es war irgendwie 3,5 Stunden
naja.
Und so. Hashtag, das sollte man jetzt auch trending machen. Hashtag Release the Dressler Cut. Release the Fleischhauer Files.
Ich finde die Release the Fleischhauer Files eigentlich geiler wegen Fleischhauer Files. Das hat nochmal so poetische Noten. Aber also ich muss auch gerade nochmal kurz auf so einer die Meatbeater Files, scheiße. Simon, stopp. Aber ich merke doch jetzt gerade nochmal auf so einer Metaebene, wenn wir so in einem Raum sind und ich hier so auf der Couch gefläst irgendwie liege, ich bin so in so einem brutalen Rant-Modus.
Ja, aber ist auch geil.
Ich finde alles richtig scheiße. Ja. Normalerweise sitze ich zu Hause am Schreibtisch, bin auf meinem Wackelhocker, hab dann immer einen geraden Rücken, muss dann immer so mich konzentrieren, sehe dich auf einem Bildschirm und so. Und dann bin ich, glaube ich, auf so eine komische Weise irgendwie höflicher.
Mhm.
Aber hier ist in deiner Bude, kommt alles raus aus mir. Ich werd ganz emotional hier.
Aber dann merkt man auch, wie die ganzen Podcast-Bros immer so wahnsinnige Statements in ihren Shows raushauen, weil die hocken da auch alle immer so geflätzt auf irgendwelchen.
Ach, denkst du, dass das hier so Testosteronwolken sind?
Nee, keine Testosteronwolken, aber ich glaube, man.
Das ist eine ausgeprägte weibliche Seite.
Ich weiß doch. Auf jeden Fall, aber wenn man so ein bisschen so gechillt irgendwie da hockt auf so einer Couch-Ecke oder so. Und dann so das Podcast-Mikrofon so in der Hand hat und dann einfach so ein bisschen raushaut. Ich glaube, daher kommen dann auch diese ganzen enthemmten Podcast-Bro-Formate, wo sie quasi einfach mal nochmal ihrer Misogynie und ihren reaktionären Ansichten so Freilauf lassen. Und wir machen halt das Ganze aber jetzt von der anderen Seite.
Ich verstehe die andere Seite noch nicht so ganz.
Ja, wir sind ja nicht reaktionäre Populisten, sondern progressive Populisten.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich finde schon, dass es hat eine andere Dynamik, so die wir. Also ich meine, ich bin dann auf jeden Fall mehr in diesem Modus.
Mhm.
Aber ich kann auch mehr mit dir flirten, ist auch schön.
Oha.
Also wir beobachten das mal, aber
genau,
ich wollte es nur kurz mal nochmal festhalten, weil ich richtig merke, wow, Ole. Da bist du ja richtig.
Es hat richtig was aufgestaut in dir.
Ja. Also, ja.
Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich.
Die Emotionen eines aufrechten Demokraten.
So ganz schön. Vielleicht sollten wir einfach jede Woche dann doch die Reise machen, immer so abwechselnd und dann in einem Raum aufnehmen und dann wieder zurückfahren.
Ja. Und dann können wir Ziegen streicheln, wenn du bei mir bist.
Ja. Wie geht's den Ziegen eigentlich?
Denen geht's gut. Also, da war ja so, dass da war eine, also von den Kindern, die geboren worden sind, die Zicklein, als wir da hingezogen sind, da war halt ein Bock dabei, ein Junger. Und dass das auf Dauer nicht so gut geht, war klar. Also der alte Bock heißt Henry und Henry Junior und er, die kamen sich so langsam irgendwie ein bisschen ins Gehege. Und hatte ich erst gedacht, oh Scheiße, jetzt muss der geschlachtet werden und so. Und dann wurde er aber vermittelt.
Ach wirklich?
Ja, Henry lebt.
Oh mein Gott, free Henry.
Ja.
Toll.
Und Henry ist wieder dabei, seine eigenen Kinder. Also es ist wirklich, das ist ein bisschen krass, aber ja, eine Generation Inzest scheint wohl zu funktionieren bei Ziegen.
Oh Gott. Oder ziehst du einmal aufs Land und schon erlebst du solche
Schönheitswettbewerbe müssen sie nicht gewinnen. Und ich war so, okay. Das sind ja nur so Spaßziegen, die sollen ein bisschen die Felder abfressen.
Ja.
Und so, aber ich habe die alle total lieb. Die kennen mich ja mittlerweile auch. Die kommen dann wirklich an und ich kann die streicheln und so.
Ja.
Und man ist ja.
Ja.
Man ist ja miteinander.
Man kennt sich ja mittlerweile. Ja. Man ist per Du. Was würdest du sagen, würde passieren, wenn man einfach so eine, quasi so ein Talkshow-Set, irgendwie Hart aber Fair oder so, einfach eine normale Sendung quasi startet, aber statt den ganzen Gästen sitzen da einfach die Ziegen, die du auf dem Feld neben deinem Haus hast?
Ich würde einfach jede Sendung binge-watchen.
Und dann hocken die da einfach rum und
oben, da würde ich mir einen Wecker stellen
und blöken sich an. Bäh,
ja,
bäh.
Ich finde, Ziegen haben ja auch mehr Charakter, weil die so ein bisschen mehr rangeln.
Ja.
Also Schafe sind einfach nur friedfertig, lieb und ein bisschen arg einfältig.
Ja.
Die stehen halt rum und sind blöd. Und das ist, weiß ich nicht, ist auf Dauer nicht so meine Kiste. Also ich bin immer für Ziegen. Ich finde durchaus so einen gewissen Konflikt und so eine gewisse Reibung auch wichtig, damit was passiert. Aber wenn man sich so in der Welt da umguckt, dann gibt es halt also ein sehr verdrehtes Verhältnis manchmal von so Konflikten, von Reibungen, von Kriegen und auch von Frieden. Und du hast es ja noch ein zweites Jahr mitgebracht, was sich mit dem etwas verqueren Verhältnis von
Krieg und Frieden beschäftigt.
Krieg und Frieden beschäftigt.
Ja, vielleicht sollten wir uns da, also ich, Ich war in Oslo und in Stockholm, also Schweden und Norwegen, im Urlaub mit meinem Papa, das war sehr schön. Wir waren so knapp eine Woche weg, also wir sind erst mit dem Nachtzug nach Stockholm gefahren. Das war cool, das waren insgesamt so 14 Stunden, auch mit so einem Schlafabteil und so, und es ist wahnsinnig unbequem, also ich habe ganz schrecklich geschlafen. Das war auch so krass, wir waren dann so um 1.30 Uhr in der Nacht, sind wir über die dänische Grenze, also die Grenze nach Dänemark. Und dann wurden wir erstmal gestoppt und dann kam Bundespolizei rein. Oder dänische Polizei. Ich glaube dänische Polizei. Und sind einfach einmal durch den ganzen Zug gelaufen und haben an Türen gehämmert. Also um 1.30 Uhr und haben so gerufen, Police, open up! So. Und haben halt Leute kontrolliert. Wir wurden irgendwie nicht kontrolliert. Also die haben, glaube ich, nicht an alle Türen geklopft. Aber es war richtig verrückt. Ich bin aufgewacht und ich dachte so, Alter, was passiert hier gerade? Werden wir ausgeraubt? Und dann habe ich so auf Apple Maps geguckt und habe so gesehen, okay, wir sind gerade im nächsten Bahnhof hinter der dänischen Grenze, irgendwie Padborg oder so.
Guck mal, das ist Europa.
Und das wirklich, das ist Europa. Das ist der Schengen-Raum, so wie ich ihn mir vorstelle. Und dann sind wir in Stockholm.
Open the door.
Lass sie rein. Und dann sind wir in Stockholm angekommen. Und Stockholm ist echt wahnsinnig schön. Ich habe auch eine Story gepostet dazu, dass mich die ganzen Häuser, so diese roten, rot angemalten Holzhäuser, sehr an Pettersson und Findus erinnern. Ist es dir, bist du so auch mit Pettersson und Findus ein bisschen warm geworden früher?
Ja.
Ja, wirklich?
Sehr.
Ja, ich nämlich auch. Ich hatte so eine.
Also mein Kopf war bevölkert von diesen kleinen.
Die Mucklas. Ja.
Überall. Also ich bin de facto auch sowas wie.
Ja, jetzt weiß ich. An was du mich die ganze Zeit erinnerst, hast du bist so ein kleiner Muckler.
Ja, ja.
und ich meine.
Ich mache die ganze Zeit Geräusche.
Dein Haus auf dem Land ist halt auch, finde ich, kann man sich sehr gut vorstellen, wie das so bevölkert ist von Mucklers.
Mhm.
Die so kleine Sachen, kleine Tasks irgendwie machen.
Zum Beispiel meine Einfahrtkern.
Ganz heißes Eisen. Ganz heißes Eisen. Und dann habe ich. Also ich hatte früher eine DVD von Pettersson und Findus, wo so verschiedene Episoden quasi waren. Und da gab es wunderschöne Episoden, zum Beispiel das, wo sie auf den Mond fliegen oder auf den Mars, glaube ich. Ich glaube auf den Mond. Also so Fake-mäßig, ne? Also Pettersson staged das ja so für Findus, dass er quasi denkt, er fliegt auf den Mond. Und das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert. Oder auch die Folge, wo sie...
Und seitdem bist du Flat Earther?
Nee, darüber möchte ich leider nicht on-air reden. Oder auch diese Folge, wo sie von dem Elch verfolgt werden und ihm so Salamibrote droppen und er frisst die dann und so. Und irgendwie sie suchen Pfifferlinge. Oder auch die Geschichte, wo sie angeln. Und Pettersson erzählt Findus diese Geschichte von diesen Seeungeheuern, die da bei denen wohnen. Und da sind wir da durchgefahren.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie der kleine Simon
ja auf dem Teppich vor dem Fernseher sitzt und mit großen Augen.
Aber eben auch jetzt auf seiner Reise.
Ja, ja, und dann sind wir mit dem Zug durch die schwedischen Wälder und überall waren diese roten Häuser. So, und ich habe dann geguckt, warum, und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass dieses rote Pigment irgendwie im schwedischen Boden sehr verfügbar war und es war halt einfach eine einfach herzustellende Farbe schon immer und deshalb sind diese ganzen Häuser irgendwie rot. Und dann sind wir in Stockholm angekommen, haben da so eine kleine Fahrt auf so einer Fähre gemacht durch den Hafen irgendwie. Und auch da so kleine Inseln und dann ist da so ein rotes Haus drauf. So. Und dann habe ich auch in meiner Story gepostet und habe so gefragt, was so die Lieblings-Pettersson- und Findus-Folgen von den Leuten in meiner Community ist. Und dann habe ich viele spannende Meinungen gehört und fand das schön, dass auch so viele Leute offensichtlich eine Verbindung zu Pettersson und Findus haben und das irgendwie als Kind geschaut oder gelesen oder vorgelesen bekommen haben. Ich habe auch von schwerwiegenden Traumata gehört, nämlich von der Folge mit der Pfannkuchentorte, wo Findus zum Geburtstag eine Pfannkuchentorte bekommt. Ja. Und dann hat mir da jemand erzählt, dass sie sich immer eigentlich zum Geburtstag dann auch eine Pfannkuchentorte gewünscht hat und sie nie bekommen hat.
Wirklich?
Ja. Und dann.
Aber das ist doch das Schönste.
Wie meinst du?
Pfannkuchentorten.
Ja, und das hat mich dann auch so berührt, weißt du, weil also dass ich diese schwerwiegenden Geschichten von den Menschen, dass sie mir das anvertrauen.
Mhm.
Und das hat mich sehr berührt. Naja, und dann, auf jeden Fall ist es ja so, in Stockholm gibt es dann das Alfred-Nobel-Museum, wo eine Ausstellung im Prinzip ist über die fünf oder 5,5 Nobelpreise, die verliehen werden. Also Chemie, Physik, Medizin, Literatur, Frieden und Ökonomie, also Wirtschaftswissenschaften, was aber nur so ein halber Nobelpreis ist, weil der wurde nachträglich hinzugefügt. Der wurde von der schwedischen Bank, glaube ich, also literally von der Bank gesponsert. Und den gibt es auch erst seit, oder der wird erst seit 35 Jahren verliehen, glaube ich. Und dann, also es war eine wunderschöne Ausstellung und so. Und dann haben wir uns die angeschaut und dann sind wir danach, nach 2-3 Tagen von Stockholm mit dem Zug nach Oslo gefahren, nach Norwegen. Und Norwegen ist auch, also wirklich wunderschön. Stockholm ist nochmal so ein bisschen uriger, deshalb gibt es so viele sehr alte Gebäude, es ist so Altstadt, so cozy Weihnachtsflair und Oslo ist sehr modern. Vielleicht war das auch der Stadtteil, in dem wir waren, aber wir sind auch schon ein bisschen rumgefahren, mein Papa und ich. Aber Oslo wirkt sehr modern. Die Infrastruktur ist einfach auf einem Level, das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen.
Wir werden nicht nochmal über die Deutsche Bahn reden. Was ich schon wieder erlebt habe gestern, das ist schon.
Ja, ich auch. Ich wäre auch. Ich bin
Zeit für die nächste.
Ja.
Ich habe heute schon genug Blutdruck gehabt. Bitte, bitte fahre fort, ohne weiter auf die exzellente Infrastruktur.
Also, es ist so, ich hatte keine einzige Sekunde, wo ich in gesamt Norwegen weniger als volle 5G-Balken Handyempfang hatte. Selbst in den tiefsten Wäldern, wo wir mit dem Zug durchgefahren sind. Der Schnellzug vom Osloer Hauptbahnhof zum Flughafen, der weit außerhalb der Stadt liegt, fährt auf die Sekunde pünktlich. Also wirklich, du kannst die Uhr danach stellen. Es ist ein absolutes Trauerspiel, wenn man dann in Deutschland landet am BER und wieder so denkt, okay, man ist wirklich einfach in einem richtigen Shithole-Country. Aber naja, in Oslo ist aber dann nochmal eine spezifische Ausstellung, nämlich zum Friedensnobelpreis. Und ich habe mich ehrlich gesagt in der Vergangenheit nicht so viel mit dem Friedensnobelpreis beschäftigt. Ich hatte erstmal so ein, würde ich sagen, im Allgemeinen ein positives Verhältnis zum Friedensnobelpreis. Oder wie war das so bei dir?
Ja, also ähnlich.
Ja, also man denkt sich so, okay.
Also auch so ein bisschen unverfänglich, muss
ja,
man auch sagen.
Ne, es ist irgendwie so ein bisschen, also sehr gefällig vielleicht ein bisschen. Es ist jetzt nicht das Kontroverseste, aber irgendwie gut, dass es es gibt und so. Es ist natürlich so, dass auch schon fragwürdige Menschen den bekommen haben, zum Beispiel Henry Kissinger, der als Außenpolitikberater in den USA in den 60er, 70er, 80er Jahren für eine unfassbare Anzahl von Kriegsverbrechen und Toten, vor allem in Südostasien, verantwortlich war. Also direkt verantwortlich war, zum Beispiel auch während dem Vietnamkrieg, der dann auf Kambodscha ausgeweitet wurde.
Naja, und
also, der hat 1973 den Friedensnobelpreis bekommen, zusammen mit dem nordvietnamesischen, quasi seinem Pendant.
Mhm.
Und Henry Kissinger hat den Preis angenommen und sein nordvietnamesisches Pendant hat den Preis abgelehnt.
Wow.
Weil er gesagt hat, das kann ja nicht sein.
Ja, ja. Also mir kam jetzt eher nochmal so eine Kritik jetzt bei dem diesjährigen Friedensnobelpreis
ja, genau.
an Maria Corina
ja, genau.
Machado. Das war auf jeden Fall ein Punkt, der ja viel
genau.
diskutiert worden ist. Müssen wir jetzt vielleicht nicht ganz drauf eingehen, weil der
genau.
kam ja auch
also
anderes.
Vielleicht kurzer Abriss, also die aktuelle Preisträgerin, was wo die Verleihung in, wenn ihr das hört, in 3 Tagen stattfindet. Also am Freitag, dem 12. Dezember, bekommt eine Frau namens Maria Machado, eine Venezolanerin, den Friedensnobelpreis, die in Venezuela eine Oppositionelle ist, schon seit mehreren Jahrzehnten und momentan ihre Zeit damit verbringt, dass sie offen eine US-Invasion in ihr Heimatland befürwortet und auch offen sagt, hey Leute, wir sind das Land mit dem größten Ölvorkommen der Welt vor unserer Küste und das ist verstaatlicht in Venezuela. Das heißt, der Weltmarkt hat da nicht so richtigen Zugang. Und es wäre doch eigentlich cool, lieber Donald Trump, wenn ihr eine full-blown Invasion nach Venezuela startet, um da Regime-Change durchzuführen. Sie hat ihren Friedensnobelpreis auch Donald Trump gewidmet. Also for real so. So eine ist das. Und so eine Person bekommt den Friedensnobelpreis. Und das ist quasi eine Kritik daran, dass halt fragwürdige Menschen den Friedensnobelpreis bekommen.
Aber gut, ich meine, es gibt immer wieder fragwürdige Entscheidungen.
Genau.
Es sind immer Komitees.
Genau.
Kann passieren. Man muss ja auch nicht mit allem einhergehen. Das wäre ja noch zu schön.
Das wäre so, so weit kommt es ja noch. Und dann war ich in diesem Friedensnobelpreismuseum in Oslo. Und dann habe ich da aber nochmal so ein bisschen weiter darüber nachgedacht, was eigentlich die Perspektive von dem Friedensnobelpreis oder von dieser Institution auf Krieg und Frieden ist. Also was die eigentlich für, was die glauben, was Krieg und Frieden ist. Und da gibt es eine Tafel in dem Friedensnobelpreismuseum, wo es um Dialog geht. Und ich möchte das einfach mal kurz vorlesen. Can dialogue create change? Many Nobel Peace Prize laureates have achieved the near impossible. In almost intractable conflicts, they have sought out peaceful solutions. Dialogue and the ability to listen to other people's opinions have been crucial for achieving this. Dialogue is not only relevant in major world conflicts. By using dialogue, you can improve challenging relationships and talk more openly with those closest to you. Dialogue is not about winning, but about understanding each other better. The Nobel Peace Center has defined 8 principles for dialogue. You can explore these principles in the exhibition. Maybe they can also inspire your communication. Dann sind 8 Punkte aufgelistet. Erstens, dialogue should be a basic attitude. Zweitens, create safe spaces. Drittens, include all relevant parties. Viertens, in dialogue, you must listen. Fünftens, let everyone share their experiences. Sechstens, ask questions. Siebtens, talk about the difficult things. Achtens, contribute to forgiveness and reconciliation.
Ja, und neuntens, don't cut out 75% von einer Talkshow-Sendung für die ganzen Sachen, die da gerade aufgezählt worden sind, realisiert worden sind.
Ich finde, der Friedensnobelpreis sollte im nächsten Jahr an Jan Fleischhauer und das Team vom ZDF gehen.
Du widmest deinen Friedensnobelpreis.
Ich widme meinen Friedensnobelpreis
dem Team von Jan Fleischhauer,
dem Team von Keine Talkshow, eingesperrt mit Jan Fleischhauer. Und ich hab diese Tafel gelesen und dann ist mir so ein Licht aufgegangen und dachte mir so, okay, ich habe jetzt irgendwie ein besseres Verständnis davon, was der Friedensnobelpreis eigentlich über Krieg und Frieden nachdenkt. Nämlich, die haben so eine wahnsinnig entpolitisierte Vision davon. Also in deren Sicht ist Frieden ja offensichtlich irgendwas, was sich einfach so herdialogisieren kann, dialogisieren lässt. Ja? Und dann stehen da so Sachen irgendwie, ja, in dialogue, you
we
must listen.
We listen and we don't judge.
We listen and we don't judge. Und ich habe mir dann so die Vorstellung, was würde eigentlich passieren, wenn jetzt, sagen wir mal, Ursula von der Leyen und Wladimir Putin. Aber es ist ja kein Stellvertreterkrieg, das möchte ich dazu sagen. Ja, das ist jetzt reiner Zufall, dass ich Ursula von der Leyen hier quasi anbringe. Was würde eigentlich passieren, wenn wir die beiden in den Raum schließen, genau wie ich mit Jan Fleischhauer, und wir die beiden einfach mal reden lassen, Ursula von der Leyen und Wladimir Putin. Und die müssen diese acht Regeln wirklich ganz genau beherzigen und das machen die auch. Was kommt dabei raus?
Weltfrieden.
Dabei kommt raus, dass sich dann diese zwei Kriegsparteien
besser verstehen.
Wahnsinnig gut verstehen. Und sie kämen dann zu dem Verständnis, dass sie einfach verschiedene Interessen haben. Die wollen einfach verschiedene Dinge, die sich in der momentanen Lage offenbar nur durch Krieg irgendwie ausverhandeln lassen. Oder das war zumindest zu einem Zeitpunkt die Meinung von diesen Leuten. Also, ne, ich muss jetzt hier nicht nochmal sagen, wer diesen Krieg begonnen hat und so weiter. Das ist mir alles ein bisschen zu doof, weil wir sind hier nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber es wäre auf jeden Fall, der Outcome von diesem Dialog wäre, dass sich zwei Leute einfach ein bisschen besser verstehen, die aber einfach verschiedene Sachen...
In ihrer Uneinigkeit.
Die einfach verschiedene Sachen wollen.
Ja.
Und so zu
tun... Und auch die Mittel haben, ihren Willen durchzusetzen.
Genau.
Das muss man dazu sagen.
Und so zu tun, als wäre das ein ernsthafter Weg dahin. Das ist so kindisch. Also das ist eigentlich kindischer als jede Patterson- und Findus-Geschichte, die man sich irgendwie ausdenken kann. Und das ist eine von wirklich wenigen Texttafeln in der Friedensnobelpreisausstellung. Also das ist nicht groß. Das ist kein riesiges Museum. Da steht nicht viel. Und das ist schon relativ viel Text, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Also für so eine Museums-Tafel. Yeah. Und dann war da auch so ein Zitat von Eleanor Roosevelt, wo stand, also es war ein riesiges Zitat, das war eigentlich raumfüllend in einer der Räume, da stand, no one won the last war and no one will win the next war. Ich dachte mir so, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Also manche Seiten gewinnen Kriege.
Aber du weißt schon, wie es gemeint ist. Also ich finde, das Zitat kann man auch schon sehr, ist schon ein wichtiges.
Ja, es ist ein wichtiges, aber vielleicht nicht von
also,
der...
Also wichtig im Sinne von, also egal, was du gesagt hast, aber es ist, da ja. steckt ein Kern drin, der durchaus...
Ja, definitiv. Mir geht das, ja, du hast recht. Mir geht das aber vielleicht eher darum, also meine Irritation kommt vielleicht eher daher, wer das sagt. Nämlich die Frau von dem US-Präsidenten.
Ja, yeah, okay, ja, yeah, I see. Deswegen so. Wollte ich gerade nochmal relativieren.
Wenn aus,
also, ja, der Name so.
Yeah. Wenn aus der Sicht von den Leuten, die verheizt werden zu Millionen, nämlich den Menschen aus der Arbeiterklasse, also aus der breiten Masse der Bevölkerung, von den Leuten, die eben keinen Einfluss auf die Weltpolitik haben, die Millionen Menschen oder...
Also
oder
wenn die das sagen, dann ist es auf jeden Fall die
dann,
Wahrheit.
Dann stimmt das, natürlich. Die aber gewinnen keine Kriege, die gewinnen überhaupt nichts.
Genau,
die verlieren
die politische
entweder,
Führung, die gewinnt Kriege.
So, ja. Die einfachen Menschen, ja, also wir hier alle, ihr alle, die wir reden, ihr alle, die uns zuhört, die wir
außer
nicht
Außer Frank-Walter Steinmeier, der uns zuhört.
Genau, ich hoffe doch, lieber Hallo. Hallo, lieber Frank-Walter. Wir gewinnen gar nichts durch Kriege. Wir verlieren entweder unser Leben oder unsere Angehörigen, unsere Freunde, unsere Verwandten. Wir verlieren unser Hab und Gut. Wir verlieren unseren Lebenswillen, aber wir gewinnen gar nichts. Und das ist über alle Kriege konsistent eigentlich, ja. Und dann gibt es eben eine quasi politische, ökonomische Elite, die durchaus Kriege gewinnt. Also es gibt eine ganze Industrie, die von Kriegen wahnsinnig profitiert. Das sieht man zum Beispiel an Aktienkursen. Momentan von so netten Firmen wie irgendwie Rheinmetall oder Lockheed Martin oder so. Natürlich gewinnen die Kriege. Die gewinnen von Kriegen. So. Das ist ihr einziger Purpose. Und wenn man so tut, als wäre das so ein, als wäre Krieg so irgendwas, was so sinnlos ist, dann ist es mir, glaube ich, einfach zu naiv. Weil natürlich ist die Gewalt, die in Kriegen herrscht, ist wahnsinnig sinnlos. Also die Menge an Leid und Zerstörung und Tod, wo Menschen zu gezwungen werden, das zu verbreiten im Krieg.
Aber ich verstehe mal, auf die Nase.
Das ist wahnsinnig so, sinnlos.
Wenn man
aber
einfach nur bei diesem Satz stehen bleibt, ach, ich bin ja für Frieden, ach, Krieg ist so sinnlos,
ja.
dann ist exakt nichts gewonnen, weil einfach politisches Verständnis,
ja.
das, also, oder die Politik dahinter, die immer wieder zu diesen Kriegen führt, nicht benannt, nicht problematisiert, nicht analysiert, also gar nichts
ja.
wird, ja, dann ändert sich auch wirklich nichts. Dann ist ein Kalenderspruch.
Ja, also man kann halt einfach nicht so tun, als hätten Kriege nicht ihren Sinn. Weil die Menschen, die über Kriege verfügen und die Kriege starten und die über Kriege entscheiden, die sehen schon den Sinn in Kriegen, nämlich ökonomische Einflussnahme, die Ausweitung von geopolitischen Interessensfeldern, die Aneignung von Ressourcen, von mehr Regionen und so weiter und so fort, Schwächung vom anderen verfeindeten geopolitischen Block und so weiter. Das hat aus deren Sicht einen Sinn. Nur der Sinn erschließt oder der Sinn wird halt nicht übertragen auf die Mehrheit der Menschen,
genau.
die eben darunter leiden.
Und deswegen ist auch so wichtig, diese Perspektive mit zu benennen, weil dann bekommen auch die Begriffe, die man verwendet, wie Krieg und Frieden,
ja.
auch einen ganz anderen Sinn. Also
ja.
Krieg, Frieden und Sieg bedeutet für eine politische Kaste und für eine Waffenindustrie was ganz anderes als für die Bevölkerung, aus der sich ArbeiterInnen und SoldatInnen rekrutieren oder ja, zwangsrekrutieren. Das heißt, wenn ich jetzt Leute auf der Straße frage, seid ihr für Frieden, dann wird dir vom Waffenhändler bis zur einfachen Marktfrau jede Person sagen, natürlich bin ich für Frieden.
Mhm.
Aber für Lockheed Martin oder für Rheinmetall von mir aus bedeutet Frieden Aufrüstung.
Mhm.
Denn nur Aufrüstung schafft es, Frieden zu sichern.
Mhm.
Also Frieden ist die Zeit, in der aufgerüstet wird, damit es nicht zum Krieg kommt. Das ist natürlich überhaupt nicht das Verständnis von Frieden, was ich habe.
Mhm.
Aber deswegen muss man diese Perspektive mitbenennen. Man kann nicht einfach nur sagen, Krieg ist peinlich,
ja.
Frieden ist toll.
Ja.
Das ist nicht der Punkt.
Ja.
Haben wir glücklicherweise auch nie gesagt.
Ja. Wichtig, das zu benennen, dass wir das nicht gesagt haben. Naja, und es hat mir so, auf jeden Fall hat es mich ein bisschen traurig gemacht, dass dass eben so eine prestigeträchtige Institution wie der Friedensnobelpreis, die ja auch schon wirklich krasse Leute ausgezeichnet haben. Also wirklich wahnsinnig mutige Menschen. Auch damals Widerständler gegen das NS-Regime, also Karl von Ossietzky oder so. Da steckt ja schon was dahinter. Es ist ja auch so, dass ich mir dann angeschaut habe, wer in der Vergangenheit so Friedensnobelpreise bekommen hat. Und es waren, ich sag mal so, wenig bis nie Menschen, die sich gegen Krieg und für Frieden engagiert haben, in so einem Sinn, dass es quasi, dass sie sich gegen Kriege engagiert haben, die der Westen geführt hat. Und ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass der Westen keine Kriege geführt hat, auch nicht in den vergangenen 25 Jahren. Oder man könnte auch sagen, völkerrechtswidrige, brutale Angriffskriege. Aber komischerweise wurden dann Leute, die sich eben dagegen engagiert haben, nicht ausgezeichnet, sondern dann immer so Leute, keine Ahnung, irgendwie, ja, irgendwelche Oppositionellen in China, wo ich mir so denke, ja, okay, ja, mutig, kann man irgendwie prämieren, aber diese Stoßrichtung, die Schlagrichtung von diesen Preisen ist halt schon auch immer klar. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass sich da irgendwie Leute prämiert werden, dass da Leute prämiert werden würden, die sich im Westen gegen Militarisierung engagieren. Also ich glaube darauf, man kann jetzt vielleicht nicht darauf zählen, dass irgendwie Olo Nymon und Simon David Dressler den Friedensnobelpreis erhalten für ihr Engagement gegen die Militarisierung in Deutschland.
Also das wäre wirklich quatschig. Also tut mir leid, das ist ja klar, ihr kriegt viel Scheiße ab, aber das ist ja nun wirklich nicht der Punkt, um den es hier geht, den Mut, der ausgezeichnet werden soll. Also und wenn jetzt das Nobelpreiskomitee da Angst hat, zu viel Seiten zu beziehen, dann hat man ja gesehen, dass sie durchaus in der Lage sind, auch an mehrere Organisationen, an Menschen das zu vergeben, dann sollen sie halt doch bitte sowohl russische als auch ukrainische, also jetzt, wenn das, man diesen Konflikt jetzt betrachten möchte, Organisationen auszeichnen, die sich in beiden Ländern dafür einsetzen, dass junge Männer, die an die Front geschickt werden, unter allen Umständen außer Landes gekarrt werden, um endlich fliehen zu können, um ihre Freiheit als Menschen wahrzunehmen, dann zu leben, wenn sie es wollen und dann zu kämpfen, wenn sie es wollen.
Mhm.
Und ja, da könnte man sich ja auch aus der Affäre ziehen.
Also würdest du sagen, dass ich nicht den Friedensnobelpreis verdiene? Es ist das, was ich jetzt von dir gerade mitnehme.
Ja, das war eine weitere Podcast-Folge von Aufrechte Demokraten. Wir nähern uns der Stunde. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir im Wohnzimmer sitzen durfte. Simon David Dressler.
Und Ole Liebel. Es war auch mir eine Freude. Es war quasi keine Podcast-Folge eingesperrt mit Ole Liebel. Ungeschnitten jetzt anhören. Also, ja.
Wir werden nur die R's rausschneiden, keine Sorge.
Ja, ja, total. Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser sehr intimen, sehr randlastigen Podcast-Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt doch eine Bewertung ab. Folgt uns und erzählt euren Freunden. Like and subscribe, favorisieren, kommentieren und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.